herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge 3.
Heute, diesmal aus Akustikgründen, genau, haben wir uns einen besonders schönen kirchlich klingenden Raum gesucht und wir haben uns gedacht, wenn wir ihr die Wahrheit erzählen, dann
können wir auch mal in eine Kirche gehen. Nein, wir sind tatsächlich in einem Quake-Level, das sich HDK nennt, UDK. Eigentlich wollten wir in ein Café gehen, aber da waren die Hintergrundgeräusche für unsere momentane Audiotechnik zu krass, deswegen sind wir dann über die Straße gegangen und ein wenig durch dieses schöne Quake-Level hier geirrt und haben dann ein schönes Foyer mit Treppe und Steckdose gefunden, wo wir uns jetzt befinden.
Das klingt wie ein U-Boot. Also wenn hier einer hinten langläuft und es knarrt und knarzt irgendwo, dann hallt es hier durch das Gebäude und es klingt wie so das Boot.
Ach naja, ich glaube, also die U-Boot-Fahrer wären froh gewesen, wenn sie so ein schön klingendes Boot gehabt hätten, oder?
Ja, gut.
Aber gut, man hört so schöne Hintergrundgeräusche hinten, da muss man sich damit abfinden.
Ja, die Akustik ist schön hier.
Genau.
Ja, also wir haben uns diesmal wieder, fangen wir mit Hausmeister-Themen an.
Ja, das erste ist, am 11. September findet in Berlin wieder die Freiheit statt Angst-Demo statt. Nun schon zum vierten Mal. Also jedenfalls wird es langsam zur Tradition und ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen zu kommen und mitzudemonstrieren gegen Überwachungswahn und was euch sonst noch so auf dem Herzen liegt.
Es gibt da auch gerade eine frische Chaos-Radio-Sendung zum Thema.
Genau, von gestern. Die müsste mittlerweile sogar schon online sein. Und ansonsten haben wir noch den Kongress Call for Proposals, for Participation. Der ist jetzt auch raus, schon seit einer Weile, genau gesagt seit Ende Juli. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist wie immer der Chaos Communication Kongress, wo ihr eingeladen seid, wenn ihr interessante Dinge vorzutragen habt, vorbeizukommen und den Vortrag dazu einzureichen. Die URL dazu findet sich, glaube ich, auch auf www.ccc.de, ne?
Ja, und die werden wir auch in die Linksammlung aufnehmen.
Stimmt, ja.
Ja, ansonsten haben wir gesagt, fangen wir an mit der Content-Mafia und der Netzneutralität, weil das gerade so ein Thema ist, was im Netz die Leute mitnimmt. Wie kam das jetzt eigentlich hoch gerade? Das war nicht die These von de Maizière, sondern es gab gerade noch einen...
Na, die Netzneutralität kam hoch, weil Google einen Deal mit amerikanischen ISP gemacht hat und was von vielen Leuten als Verrat empfunden wurde, gesagt hat, so, naja, das ist mit der Netzneutralität, da können wir vielleicht ja nochmal drüber reden. Wir könnten uns zum Beispiel mal darauf einigen, dass die Netzneutralität zwar für Fixed Networks gilt, also Kabel und DSL, aber bei den mobilen Netzwerken, da würden wir doch gerne dafür sorgen, dass der Google-Content gegen einen kleinen Obolus an den Mobilfunkanbieter bevorzugt befördert wird. Und das war natürlich so ein Bruch mit dem, ja, sozusagen dem Dogma der Netzneutralität, was halt da lautet, dass keine Inhalte bevorzugt befördert werden sollen.
Also interessanterweise war dieser Vertrag zwischen Google und Verizon gar nicht so, wie der erste Eindruck war, sondern da stand im Grunde drin, Verizon soll mal bitte weiterhin ein bisschen auf Netzneutralität achten. Das heißt, Google ist nicht so daneben, wie das in der Presse erstmal berichtet wurde. Aber es ist natürlich trotzdem doof, weil es ein Fluttor öffnet, was wir eigentlich lieber geschlossen gehalten hätten.
Also worum es da eigentlich im Kern geht, ist die Furcht, dass wenn man erstmal anfängt, Inhalte im Netz zu differenzieren, also die Transportgeschwindigkeit von Inhalten nicht aus technischen Gründen, sondern aus inhaltlichen Gründen zu differenzieren, dass dann der Weg auch nicht mehr fern ist, wenn zum Beispiel solche Podcasts wie dieser hier dann eben es sich nicht leisten können, dafür zu bezahlen, dass sie bevorzugt transportiert werden, dass sie dann halt nur sehr langsam im Netz runterzuladen sind oder halt gegenüber anderen Diensten benachteiligt werden.
Genau, also das fehlt uns auch so ein bisschen in der Debatte gerade, dass keiner eigentlich definiert, was eigentlich Netzneutralität ist. Es gibt da auch es war kein Gesetzentwurf, aber es war sowas ähnliches, ein Vorstoß von irgendeiner offiziellen Seite in Deutschland und eine Petition war das, richtig, es war eine Petition gerade, die gab es. Und da stand aber auch nicht drin, was eigentlich Netzneutralität sein soll.
Es gibt zwei Sachen. Es gibt zum einen diese komische Erklärung, die halt so aus dieser SPD-grünen
Genau, die wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erwähnen, aber gut.
Kam. Gut, die verlinken wir gerade nicht. Aber es gibt halt eben noch eine richtige Petition im Bundestag, die halt ein bisschen schwammig formuliert ist, aber die immerhin mal klar sagt, dass es darum geht, dass Inhalte gleichberechtigt transportiert werden sollen und nicht mit diesem ganzen Wirtschaftsfu anfängt, der da immer als Hilfsargumentation herangezogen wird, wo halt einige Leute der Meinung sind, dass der jetzt irgendwie den Tag retten würde.
Es ist auch noch relativ wichtig, dass man da nicht von Empfängerseite argumentiert. Ja, also das passiert häufig in der Diskussion, dass die Leute sagen, ich möchte nicht, dass dieser Inhalt schneller bei mir ankommt. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir, dass alle Sender gleichberechtigt sind. Das ist der Kern der Netzneutralität.
Also der genau diese das Recht, in jedem Protokoll in beliebiger Verschlüsselung zu senden und dabei gleichberechtigt transportiert zu werden, das ist eigentlich der Kern der Netzneutralität aus unserer Sicht. So. Und in Frankreich gibt es ja schon dieses Free Strikes.
Moment, wir wollten erst noch auf die Content-Mafia eingehen.
Das richtig, war nämlich die
der juristische
stimmt.
Aspekt,
ja, richtig,
dran,
ja,
dass die Content-Mafia gekommen ist und meinte, sie könnte jetzt die Netzneutralitätsdebatte kapern, um ihre Idee der Netzneutralität unterzubringen, die nämlich heißt, naja, aber raubkopierte Inhalte, die sollen doch bitte schon gefiltert werden dürfen.
Ja, also der Versuch halt zu sagen, okay, was in den USA jetzt gerade hochkommt, zu sagen, die Internet Service Provider sollen sich ja zum Büttel machen lassen und halt der Content-Mafia zu Diensten sein, wenn es darum geht, Raubkopien oder wie auch immer sie es nennen, gerade zu unterdrücken. Man sieht ja, wohin das führt bei YouTube zum Beispiel, wo dann halt schon, oder Vimeo war es gerade.
Na, YouTube ist ja schon furchtbar genug.
Genau.
Dieses Video ist in ihrem Land nicht verfügbar.
Genau, aber dann war jetzt ja gerade diese Geschichte, dass den Leuten, die diese schönen Videos zur Vorratsdatenspeicherung so gemacht haben, dass deren Videos von Vimeo gelöscht wurden,
ja,
weil die GEMA...
Mario Sixtus war das und genau, der Alexander Lehmann.
Genau, dass deren Videos gelöscht wurden mit der Begründung, dass irgendein Büttel von der GEMA, den die losgeschickt haben, der den...
Nee, das war nicht die GEMA, sondern es war der... Oh, wer war denn das nochmal? Es war eine Third-Party-Firma, die beauftragt worden ist und deren Geschäftsmodell genau ist.
Aber wer hat sie denn beauftragt?
Das habe ich jetzt auch gar nicht verdrängt.
Ich glaube, es war die GEMA und es ging um die GEMA-Vermutung. Aber gucken wir gleich nochmal nach.
Gucken wir gleich nochmal nach.
Ja, aber jedenfalls diese Firma, die den schönen Namen OPSEC trägt, also was
genau,
für Operational also, Security steht.
Richtig. Deren Geschäftsmodell ist quasi im Internet in BitTorrent sich überall einzuloggen in die ganzen Transfere und die IPs alle abzumahnen, die da drin stehen, wenn sie glauben, dass der Torrent illegal ist. Oder die suchen eben auch auf YouTube und Vimeo nach Sachen, von denen sie glauben, dass da andere Leute das Copyright dran haben.
Na, die Entwicklung ist ja gerade...
Die GVU war das.
Die GVU, stimmt. Ja,
das ist nämlich
nicht
das ist der Vollstreckungsarm der Content-Mafia.
Der Content-Mafia. Die Vermutung, die sie da immer haben, ist, dass mittlerweile der größte Teil des unbezahlten Transferierens von Content halt über diese Portale passiert, also YouTube, Vimeo und wie sie alle heißen. Und deswegen sind die da halt auch unterwegs, um halt dafür zu sorgen, dass diese Sachen da gesperrt werden und schießen da offenbar gerne mal über das Ziel hinaus. Aber das zeigt mir wieder ganz klar, wie halt eben auch politischer Inhalt unter dem Vorwand der Copyright-Durchsetzung da zensiert wird und offensichtlich von den Portalen das auch nicht mehr geleistet werden kann, überhaupt zu prüfen, dass diese Vermutung auch nur ansatzweise berechtigt sein könnte.
Also das geht ja auch noch ein Stück weiter. Wenn die Content-Mafia jetzt sagt, wir möchten gerne Netzneutralität so weit aushöhlen, dass Raubkopien nicht mehr transportiert werden sollen mit der gleichen Priorität, dann, was die Hardware im Moment überhaupt nur leisten kann, wäre, dass man BitTorrent benachteiligt. Also nicht, dass man Raubkopien benachteiligt, sondern dass man die Protokolle benachteiligt, von denen die Content-Mafia annimmt, dass die eben größtenteils zum Transport von Raubkopien benutzt werden.
Was halt eben ein klarer Verstoß gegen Netzneutralität wäre, weil zum Beispiel auch so Sachen wie dieser Podcast hoffentlich, der einst über Torrents...
Ja, wollten wir machen. Wenn unsere Infrastruktur zu langsam wird, machen wir auch Torrents.
Aber bisher reicht es noch, glaube ich.
Bisher reicht es noch,
ja. Ja, und der nächste Schritt ist dann natürlich irgendwie diese Free Strikes Nummer in Frankreich. Ne?
Genau. Das ist auch schon seit einer Weile am Laufen. Wir haben das jetzt sozusagen hier als Übergang, da gibt es jetzt keine neuen Erkenntnisse. Aber wo wir rübergehen wollten, war, also Free Strikes ist ja auch bei uns, es kommt nur aus Frankreich, die Sache ist auch bei uns am diskutiert werden und auch die Briten. Und die Briten sind relativ weit übrigens in der Umsetzung davon, ob sie da nicht ein Gesetz draus machen wollen.
Also aber ich meine, man überlege sich dann mal, was passiert, wenn Free Strikes mit ähnlicher inhaltlicher Sorgfalt durchgeführt wird, wie jetzt irgendwie diese Sperrung auf Vimeo, ne?
Genau, das waren 4 Sixtus-Videos, das wäre schon einer mehr als benötigt, ne?
Ja. Das,
ja.
Gut, also ich denke mal, wenn irgendjemand hier Free Strikes tatsächlich versucht durchzusetzen, dann werden wir auch wieder nach Karlsruhe ziehen.
Natürlich.
Das dürfte doch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig sein, aber hoffen wir mal, dass wir es nicht so weit kommen lassen müssen. Ja, wobei es Free Strikes waren, du hattest da so eine schöne Geschichte ausgebuddelt mit dem Chef von Frankreich, ne?
Genau, also hat mir jemand zugemailt, die Geschichte, und also es geht folgendermaßen, der Sarkozy kommt ja aus, der Ungarn, ne? Genau, Ungarn. Und der Name Sarkozy ist wohl ein sehr häufiger Name bei Roma und Sinti. Das war also die Theorie quasi, dass er, okay, also anders geschrieben, subtil anders geschrieben, ja, nämlich mit einem Ö. Aber quasi die Theorie ist, dass der Sarkozy ein Roma ist. Und das ist halt besonders interessant, weil Frankreich gerade dem Vorbild von Italien folgt und in großem Stil, auch andere Länder in Europa übrigens, in großem Stil Roma auszuweisen versucht. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz furchtbare Sache. Ich weiß nicht, ist Deutschland da eigentlich auch beteiligt? Also ich meine, wir haben ja auch unter den Nazis Sinti und Roma verfolgt. Insofern wäre das schon sehr anrüchig, wenn sie uns jetzt beteiligen.
Ich weiß jetzt nichts davon. Ich weiß halt nur, dass die natürlich aufgrund ihrer Lebensweise doch nirgendwo so gerne gesehen sind, auch in Deutschland. Und dass die Versuche, die es da immer wieder gibt, halt in den Gemeinden, die zu vergraulen, dann doch recht nachdrücklich sind.
Ja, aber das ist ja schon nochmal was anderes, als die offiziell auszuweisen.
Na klar, ja. Also die meisten, die in Deutschland unterwegs sind, haben ja mittlerweile auch, glaube ich, eine Staatsbürgerschaft aus einem der EU-Länder, also Rumänien oder Ungarn meistens. Aber klar, ich meine, das ist halt sicherlich ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss, weil die nun halt in ihrer Art und Weise zu leben halt möglicherweise inkompatibel mit dem allgemeinen Ansinnen einer bayerischen Dorfgemeinde sind oder so. Aber es ist halt trotzdem irgendwie die aus der EU.
Naja, sind die Hacker dann auch, ne?
Ja, genau. Ich meine, das ist halt keine, kann ja wohl kein,
das ist nicht
kein Stil sein, ja.
Nee. So.
Ja, interessant ist diese Geschichte, man erinnert sich ja so noch vor 2 Jahren oder so, gab es ja irgendwie einen großen Umfang von Flüchtlingsgeschichten, also die auf den Kanaren ankamen, die in Italien ankamen, die in Spanien ankamen, die in Marokko über die Zäune gestiegen sind und so weiter und so fort. Und vielleicht ist euch mal aufgefallen, dass diese ganzen Berichte mittlerweile echt zurückgegangen sind. Und liegt halt wohl nicht nur daran, dass weniger berichtet wird, sondern daran, dass da tatsächlich auch viel weniger passiert.
Wie, dass weniger ankommen oder dass weniger verfolgt wird?
Dass weniger ankommen, weil die, was die da machen, ist im Wesentlichen dasselbe, was die DDR an der Mauer gemacht hat. Da war es ja so, dass die Mauer, naja, hör mal zu, die Mauer war ja nur sozusagen die letzte Linie, die Leute daran gehindert hat, in den Westen abzuhauen. Was der vorher war ein gestaffeltes System von Überwachung, was halt schon in den Dörfern weit vor der Grenze anfing, dass die Leute Bescheid gesagt haben, wenn da irgendjemand mal vorbeikam, den sie nicht kannten, dass die Leute an den Bahnstationen angewiesen waren, zu sagen, wenn da Leute irgendwie ankamen, die irgendwie Wanderkarten hatten, die zu genau waren und noch irgendwo hinfragten, wo es verdächtig war. Es war dann so, dass die Wegmarkierungen falsch waren und so weiter. Und also dass halt die Landkarten auch falsch waren. Und ähnliche Sachen macht die EU halt auch mit den ganzen, also mit dem Kranz von Ländern um die EU. Die bezahlen die halt dafür, diese Flüchtlinge zurückzuhalten. Das heißt also dafür zu sorgen, dass die gar nicht erst bis an die EU-Außengrenzen kommen. Und die halt es dann doch versuchen, übers Wasser zu schaffen, die werden dann halt mit von einer EU-Organisation namens Frontex, da tun wir auch nochmal einen Link ins Verzeichnis dann, verfolgt. Ist halt so meistens halt Küstenwache-Style, also mit irgendwie Schiffen, die dann halt diese Flüchtlingsboote aufbringen und zurückschicken. Und es gibt da jetzt so ein Netz von Abkommen mit diesen sogenannten sicheren Drittstaaten, wo die dann halt einfach hin, bevor sie in die EU überhaupt reinkommen, hin weggeschoben werden, so.
Also das ist eine sehr widerliche Geschichte in jeder Hinsicht, denn also es gibt da Dokumentarfilme drüber und man kann sehen, dass die halt nur direkt vor der Grenze Spaniens dann versuchen, die aufzufangen und nicht vor der Grenze Marokkos.
Ja, das sind die bis dann Idee schaffen.
Ist, eben, ja. Die Idee ist, wenn die vorher absaufen, dann haben wir keinen Bürokratieaufwand hier. Mhm. Ne? Also das ist schon sehr unmenschlich, die ganze Sache, die da abläuft. Und in Spanien ist das inzwischen ein signifikanter Wirtschaftsteil. Die Abwehr von Flüchtlingen, ne? Beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich, wenn die reinkommen, werden sie Schwarzarbeiter. Und das ist quasi das Interesse des Staates daran, die abzuweisen. Und die kriegen auch richtig EU-Gelder dafür. Also das ist ein signifikanter Teil von deren Bruttoinlandsprodukt.
Also woraus halt deutlich hinweist, ist, dass wir irgendwie als EU eine sinnvolle Einwanderungspolitik brauchen. So wie halt die Amis das halt auch haben, die halt einfach ihre Einwanderung steuern, zumindest irgendwie, was nicht die Mexikaner angeht.
Lotterie.
Ja gut, aber
Green Card Lotterie.
Ja,
naja, also die Amis sind auch unmenschlich. Ich war mal in Südkalifornien unterwegs und da gibt es eine Autobahn von L.A. nach San Jesus, also Richtung Mexiko im Grunde. Und da gibt es noch andere Großstädte. Auf kalifornischem Gebiet und da geht die Autobahn halt hin und da gibt es halt rechts Küste und da ist dann mal eine Marine-Basis und da ist mal ein Atomkraftwerk und links ist halt Wüste. Also wenn du aus dem Norden Richtung Süden nach Mexiko fährst, links ist halt Wüste und neben der Autobahn ist ein großer Zaun. Und ich habe mich halt gefragt, was soll das da? Und habe dann mal die Eingeborenen gefragt. Und die meinten, ja, da verhungern die ganzen Mexikaner.
Okay.
Also die haben da halt Wüste und haben auch absichtlich Wüste da.
Mhm.
Und haben da einen dicken Zaun, damit du denen nicht helfen kannst, ja, wenn du die da verhungern siehst.
Und die, stimmt, das war sogar per Gesetz in Arizona, glaube ich, verboten, dass du Wasser in der Wüste deponierst, wenn du... wenn da Leute langkommen und so, also so völlig...
Ja, also das ist ja richtig, eine gute Einwanderungspolitik hat einfach niemand. Ja.
Kanada, glaube ich, ne? Die haben, glaube ich, keine Probleme.
Na, die haben auch...
Ja, also, aber Kanada hat so einen...
Da sind gerade die Konservativen an die Macht gekommen, unter anderem mit dem üblichen Schreckgespenst.
Echt? Also ich traf neulich irgendwie einen kanadischen Einwanderungspropagandisten hier von der Botschaft, der...
Die sind weniger nervig als wir und die Amis, das stimmt.
Aber nee, und der,
die haben ja auch Platz ohne Ende.
Ja, ne, und der sagte da so eine Liste von, was sie suchen und wie schwierig es ist, mit welchem Beruf und welcher Lebenserfahrung einzureisen.
Ja, gut, das ist nicht ja bei so uns auch so. Eine Propaganda gibt es bei uns auch von wegen, ja, wir möchten gerne die Inder haben, die sich mit einem Tier orientieren.
Nee, gut, also da war es aber schon so, dass dann gleich den Antragsbogen aus der Nase Gut, also wir waren da gerade noch bei Frankreich eigentlich, ne? Die Sache mit den Internet-Eingriffen, weil eine Sache, die dabei natürlich eine Rolle spielt, ist, dass man sowas natürlich auch benutzen kann, um solche Geschichten zu unterbinden, also das Reporting über solche Sachen zu unterbinden. Und es ist ja immer wieder so, dass unsere regierenden Klicken doch ein gewisses Interesse daran haben, bestimmte Geschichten untergehen zu lassen.
Also in zweierlei Hinsicht. Ja. Auf der einen Seite, wenn man das Internet zensieren kann, kann man Presse unterdrücken. Auf der anderen Seite ist das ein toller Versteckungsvorhang. Ja, wenn man so einen Halali bläst gegen die fiesen Einwanderer, da ist die Bevölkerung abgelenkt, da kann man im Hintergrund alles Mögliche machen. Und so ist das ja auch bei uns. Also die Alternative, der Klassiker ist, einen Krieg zu starten. Das ist ja, haben wir ja auch am Laufen in Afghanistan.
Mhm. Ja.
Ja, aber also das ist schon üblich sozusagen, dass man innenpolitisch ein Feindbild konstruiert, um von den anderen Sachen abzulenken.
Ja, interessant ist ja immer, dass diese Gerüchte, die es da so gibt, darüber, wie diese Eliten denn eigentlich funktionieren, also was es da so an Geheimgesellschaften oder Geheimseilschaften und dergleichen Dingen mehr gibt. Da kam gerade diese hübsche Geschichte über die zum Ende der Kaiserzeit, nicht zum Ende der Zeit, zur Kaiserzeit, gab es da so eine kleine Orgie im Grunewald, anhand derer.
Ach ja, richtig, genau, das war super.
Anhand derer denn da doch irgendwie auf einem Jagdschloss im Grunewald war es, glaube ich. Ne?
Also die interessante Sache daran war, dass das eben hauptsächlich die Adligen waren und die höheren Schichten der Gesellschaft, die sich da getroffen haben. Und die URL werden wir hier in unsere Linkliste machen. Aber das war ganz witzig, weil es eben, weil man da ganz gut sehen konnte, wie sich die Moralvorstellungen geändert haben. Ja, also
die Geschichte war die, da haben sich halt zu einer Silvesterparty, glaube ich, oder Weihnachtsparty war es, halt so die höheren Schichten und Kreise getroffen. Und
was man heute eine Swingerparty nennen würde.
Und haben da halt, was man heute eine Swingerparty nennen würde, veranstaltet und sich dabei getreulich amüsiert. Und dummerweise gab es dann hinterher Fotos, die dann halt damals noch nicht auf Facebook landeten, sondern benutzt wurden, um die Leute zu erpressen. Und dann gab es Geschichten darum, wer denn nun der Erpresser sei. Und,
heute hat man Unfälle bei solchen Fällen. Früher hat man einfach ein Duell gemacht.
Genau, dann ging es darum, sich zu duellieren, was zu dem Zeitpunkt schon illegal war und so. Also es waren
aber der Kaiser hat es geduldet, und zwar persönlich.
Also die Geschichte war wirklich herzallerliebst. Und die führt uns ein bisschen dahin, so wie funktionieren denn eigentlich so die Bindungen in den Eliten? Und da hatte ich neulich ein sehr interessantes Buch in der Hand. Und zwar heißt es Codes of the Underworld, How Criminals Communicate von Diego Gambetta. Diego Gambetta ist einer der, ja, kann man sagen, wichtigsten Mafia-Soziologen. Also der guckt sich halt die Soziologie der Mafia an. Und der hat dieses Buch geschrieben darüber, wie Kriminelle kommunizieren. Darin gab es, also neben extrem vielen anderen interessanten Beispielen, gibt es da eine Geschichte, nämlich darüber, dass schon Kinder anfangen bis hin dann zu Politikern über geteilte Geheimnisse, also über gemeinsames Wissen, über moralisch, ethisch, kriminell verwerfliche Dinge, ein Bündnis zu bauen. Also wenn ich weiß, dass wir beide wissen, dass wir irgendwie gemeinsam irgendeinen Unsinn gemacht haben, wenn wir darüber beide den Mund halten, ist halt so die...
Das bindet uns beide.
Das bindet uns beide so. Und er hat dann da einen sehr faszinierenden Absatz darüber, dass ähnliche Mechanismen natürlich auch in der Politik oder in Eliten stattfinden. Also zum Beispiel halt die politischen und gesellschaftlichen Eliten in England, sozusagen vom Mitte des 19. bis ja, ausgehendes 20. Jahrhundert beruhten halt zum großen Teil darauf, dass die halt homosexuell waren, was zu diesem Zeitpunkt halt in England gar nicht ging. Da gab es halt große ja, Verbrüderungen, also beziehungsweise Gesellschaften, die voneinander wussten, dass sie halt homosexuell sind und das halt sehr im Verborgenen getrieben haben und darüber halt ihren Bund geschmiedet haben. So. Und nachdem dann halt Homosexualität auch in England halt nun kein großes Problem mehr ist und du halt irgendwie auch problemlos halt im Zeit wahrscheinlich ein schwuler Premierminister sein kannst in England, fällt natürlich diese Möglichkeit der Bündnisbildung weg. Und die Frage stellt sich dann natürlich, was machen die dann jetzt so?
Also, muss man zu härteren Sachen greifen?
So, eine der Theorien ist halt, die durch diese Belgien-Geschichte dann mit Dutron, diesen Verbrecher, der da Kinder entführt und vergewaltigt hat, hochkam, dass offensichtlich da es einige Politikerkreise zu geben scheint, die sich jetzt ja eben an Kindern vergehen oder den Besitz von Kinderpornografie eben als gemeinsamen Bund benutzen, also als gemeinsames dreckiges Geheimnis, um einander erpressbar zu halten und damit bei der Stange zu halten. So.
Ja, das erinnert mich auch ein bisschen an den Sachsensumpf. Der war so ein CDU-Ding, was da lief. Und da hieß es auch, dass die gemeinsam, was war das, Menschenhandel und
Prostitution. Nee, da gab es auch tatsächlich Kinderbordelle.
Und es gab auch Kindermissbrauch,
ja. Ja, also diese Sachsensumpf-Geschichte ist ein sehr klassisches Beispiel dafür, ja. Also das lief halt ganz genauso offensichtlich. Und da, also dieses Buch nochmal zur Empfehlung, wir tun es auch in die Links, kurz auf die Underworld, extrem lesenswert. Erklärt zum Beispiel auch, warum, sehr gutes Beispiel, warum in den Beförderungskomitees an Unis meistens die mittelmäßigen Professoren so stark vertreten sind. Der Trick ist folgende. Wenn du ein guter Professor bist, der halt irgendwie akademisch was drauf hat, also wissenschaftliche Leistung bringt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im nächsten Cycle, wo neue Stellen vergeben werden, noch da bist, gering. Dementsprechend könntest du dich nicht an Deals halten. Das heißt also, wenn du halt irgendwie...
Also ich dachte mal, das hat Zeitgründe.
Nee, ich befördere deinen Guy, dafür beförderst du nächstes Mal meinen.
Super.
So, aber wenn irgendwie dann du halt so gut bist und nächstes Mal nicht mehr da bist, dann wird sich dein Nachfolger nicht mehr an den Deal erinnern und nicht mehr daran halten können.
Das stimmt natürlich.
Und dementsprechend sind natürlich Leute, die halt irgendwie dann beim nächsten Mal garantiert noch da sind, halt daran bevorzugt.
So. Es gab auch gerade eine Studie, die so ein bisschen mich daran erinnert. Und zwar ging es darum, dass in Gruppendynamik allgemein, dass die Leute, die freundlich und altruistisch agieren und anderen Leuten die Arbeit machen, dass die am unbeliebtesten sind. Weil nämlich die anderen Leute dann ein schlechtes Gewissen haben, dass sie das nicht tun.
Mhm.
Und weil das quasi die Ansprüche erhöht, versucht man die dann rauszuekeln.
Mhm.
Also das ist schon...
Ja, wie gesagt, also kurz auf die Underworld, Must Read war so eines der Bücher, die ich am augenöffnendsten fand irgendwie in den letzten Jahren. Du hattest diese Geheimgesellschaft noch was, nämlich diese Bilderberger-Geschichte.
Genau, die Bilderberger. Also die Bilderberger ist wie soll man sagen, ein Grundstock der Verschwörungstheorien seit vielen, vielen Jahren. Denn das ist so ein Treffen, seit, ich glaube, 54 oder so treffen die sich. Und das sind immer Staats- und Regierungschefs, die sich aber quasi privat auf einem Schloss oder in einem Hotel treffen und dann da ein Meeting machen. Und die auch immer versuchen, die nächste Generation einzuladen. Und man weiß halt nicht, weil die nie irgendwelche Presseerklärungen rausgegeben haben.
Wurdest du eingeladen?
Nein, aber ich habe eigentlich aufgehört, die ernst zu nehmen, als die vor ein paar Jahren Guido Westerwelle eingeladen haben. Da dachte ich mir, was ist das denn für eine groteske Fehleinschätzung?
Guck mal.
Und heute ist der Mann unser Vizekanzler, ja? Also da ist vielleicht doch was dran.
Naja,
man weiß es nicht. Also warum ich die jetzt erwähnen wollte hier bei den Geheimgesellschaften ist, weil die nämlich, die sind unter ihrer eigenen Bekanntheit quasi zugrunde gegangen. Also sie treffen sich immer noch, aber die sind halt nicht mehr geheim, weil es das ist so ein wichtiger Teil aller Verschwörungstheorien sind diese Bilderberger und auch die Trilaterale Kommission. Und da gibt es einige solche Sachen. Aber die Bilderberger sind halt so der Blitzableiter quasi, wo jeder mal drüber berichtet. Und insbesondere hat auch die Mainstream-Presse angefangen, darüber zu berichten. Und einen besonders hartnäckigen Reporter hat der Guardian hingeschickt. Der Mann heißt Charlie Skelton. Und der hat die regelrecht gestalkt. Und also ist so weit gegangen, dass der auch tatsächlich von der Polizei da und den Sicherheitskräften verhaftet wurde. Und also der war wirklich, wirklich anstrengend. Und deswegen hat die Bilderberger Gruppe dieses Jahr angefangen, eine eigene Webseite zu machen. Und das ist ganz witzig, weil ich die halt finden wollte. und gehe dann halt zu Google und frage nach Bilderberg und das ist irgendwie, ich glaube, 12 oder so. Weil davor sind alles andere irgendwelche Verschwörungszeits, die sich mit den Bilderbergern beschaffen.
Und die dann die entsprechenden Domains haben, oder?
Die sind richtig und die sind so spät gekommen, die Bilderberg. Also Bilderberg.org zum Beispiel gehört so ein Verschwörungsfuzzi, der da also wirklich auch übelste New World Order irgendwie Propaganda, die wollen uns alle töten, verbreitet. Und also die sind praktisch so populär unter den Verschwörungstheoretikern, ist ihre tatsächliche Domain überhaupt nicht zu finden ist in dem ganzen Verschwörungskram. Das ist ganz witzig.
Ja, bei diesen Kinderporno-Geschichten gab es ja gerade diese Meldung, dass angeblich das Löschen nicht gut funktionierte. Und zwei Theorien. Die eine war,
dass die Karats verkauft. Ein Sumpf ist das. Also das Hauptproblem ist, dass es halt so viele Interessen gibt bei diesem ganzen Kinderporno-Löschen. Die eine Hälfte ist halt, möchte das gern funktionieren sehen und die andere Hälfte möchte es nicht funktionieren sehen. Und die Leute, die es halt funktionieren sehen möchten, sind ECO, das ist der Verband der Internetprovider, und die haben angeblich eine Studie gemacht, hieß es in einem Pressebericht, ob das Kinderporno-Löschen denn funktioniert. Und dazu gibt es eben eine internationale Hotline namens InHope. Mhm. Und die haben in Deutschland, wir sind, glaube ich, über Jugendschutz.netz vertreten oder so, jedenfalls die soll man anrufen, wenn es um Länder geht, in denen es eine lokale Niederlassung von InHope gibt. Und dazu gehört inzwischen zum Beispiel sowas wie Russland und natürlich die USA. Und die allermeisten Kinderpornos werden in den USA gehostet, einfach weil da Free Speech sehr hochgehalten wird und weil die andere Vorstellungen davon haben, was als Kinderporno illegal sein soll, als wir. Also bei denen ist zum Beispiel so, dass eine Manga-Darstellung nicht unter Kinderpornografie fällt. Und bei uns wäre das anscheinend Pornografie oder so. Mhm. Also das heißt einfach, selbst wenn bei uns was klar gegen die Gesetze verstößt, heißt es eben nicht, dass es in den USA auch gegen die Gesetze verstößt. Und dann kriegt man die halt auch nicht gelöscht. Ja? So, und jetzt gab es halt diesen Pressebericht und der hat gesagt, ECO habe über InHope versucht, Sachen zu löschen und das sei irgendwie Monate später immer noch alles im Netz gewesen. Quasi, das war irgendwie die Zusammenfassung.
Das war die Zusammenfassung, genau. Genau. Aber das sagte nicht die Studie eigentlich, ne?
Aber die Studie selbst hat was ganz anderes gesagt.
Ja.
Da ging es nämlich darum, dass sie halt absichtlich Länder genommen haben, die nicht über InHope sind, weil nämlich InHope die Statistiken gar nicht erhebt, welche Seiten jetzt eigentlich aus dem Netz verschwinden. Das heißt, die haben absichtlich nur solche Seiten betrachtet, die eben in Nicht-InHope-Ländern sind. Und da war die Quote eben besser, weil da sind sie selber zu den Providern gelaufen. Während bei InHope gab es eben noch Probleme, dass sie dann das gar nicht an den Provider gemeldet haben, sondern an die lokale Polizei. Und dann landet es halt beim FBI auf dem Tisch und vergammelt da.
Also genau,
da
wie bei uns bei der Polizei.
Genau, dann halt, wie bei uns bei der Polizei.
Ja.
Also das heißt, das Problem bei dieser Meldung und überhaupt bei den ganzen Sachen ist, man weiß halt immer nicht, wie man da jetzt vertrauen kann und wem nicht.
Also zumindest die Experimente, die halt so im Umkreis gemacht wurden, mit einfach beim Provider Bescheid sagen,
sind durchschlagend erfolgreich.
Durchschlagend innerhalb von Stunden. So. Also insofern kann ich mir dann, also obwohl es gab noch diese lustige Theorie von Kertschel, ne, die behaupteten, dass es Honeypots sind, die nicht gelöscht werden.
Genau, das war die schönste Theorie. Die hieß, ja. Man kann in den USA keine Sachen gelöscht kriegen, weil das FBI die ja selber dahingestellt hätte, um quasi Kinderporno-Konsumenten zu finden. Und das ist natürlich völlig abwegig, dass die irgendwie tausende von Seiten da hingestellt haben als Honeypot. Ja, also,
na gut, ich weiß nicht. Also ich meine,
gut,
wenn du überlegst, was sie irgendwie bei Drogengeschichten gemacht haben, dann würde ich jetzt nichts für abwegig halten.
Okay, okay.
Und die Content-Affäre wollte dann auch noch mit ins Boot. Die hatten noch gesagt, dass irgendwie wenn man irgendwie das mit dieser Netzneutralität sein lässt, dann könnte man noch ganz prima auch bei Kinderporno
erledigen. Also das ist überhaupt bei der Content-Mafia seit einer Weile so, dass die Raubkopien und Kinderpornografie und Terrorismus immer in einen Atemzug nennen. Das ist bei denen dasselbe.
Genau, also Raubkopierer finanzieren Terrorismus mit Kinderpornografie oder so ähnlich.
Genau, und Drogen.
Und Drogen, ganz wichtig. Drogen.
Und Raubkopien, weil ja der Normalbürger nicht versteht, wo eine Raubkopie jetzt eigentlich schädlich ist, versuchen sie auch umzubesetzen, damit es sowas meint wie gefälschte Medikamente.
Ah,
und da kann man nämlich schon einsehen, dass es vielleicht nicht gut ist, wenn das Medikament irgendwie China liegt.
Wobei es ja gerade diese Geschichte gibt. Da gab es gerade diese Geschichte, dass auch in deutschen Apotheken Medikamente, die als gefälscht bezeichnet wurden, verkauft wurden. Interessant war dann aber, als man dann bei dieser Geschichte mal ein bisschen weiter nachgegraben hat, und da stellte sich dann raus, dass es nicht gefälschte Medikamente waren, sondern nur in Deutschland nicht zugelassene Zubereitung. Das heißt, die haben sich irgendwo die Wirkstoffe besorgt und haben dann daraus halt so Apotheken, also Selbstmischungsmedikamente gemacht.
Ja, diese Pharma-Mafia.
Also man kann da bei solchen Geschichten muss man immer ganz genau hingucken und sich wirklich mit den Details beschäftigen.
Na und es gab noch die Sonneborn-Sache, ne? Erinnerst du dich? Sonneborn, der Titanic-Chefredakteur, der Ex-Titanic-Chefredakteur, der hat für das ZDF was, glaube ich, einen Pharma-Referenten befragt und hat dem gegenüber halt so getan, als wäre das jetzt off the record und der hat dann endlich da in den Kopf und Kragen geredet. Und unter anderem hat er halt erzählt, also der Pharma-Referent hat unter anderem erzählt, ja, ja, das, die Medikamente, die gefälschten Medikamente aus China seien ja völlig ungefährlich, weil da sei ja das Gleiche drin. Mhm. Das ist ja das Geschäftsmodell. Mhm. Aber das sei halt für unsere Wirtschaft schädlich, das sei das Problem. Und das ist natürlich total gau für die,
naja,
für die Pharmaindustrie,
ja,
wenn das mal jemand so aussagt.
Also die spannende Frage ist dann halt irgendwie, wie denn die Ökonomie von so einem Medikamentenfälscher funktioniert. Ne? Weil wenn der eigentlich eine Weile im Geschäft bleiben will und wenn du halt, also jetzt nicht nur Pillen presst, sondern tatsächlich da Pharma betreibst, dann macht es natürlich Sinn, die Wirkstoffe tatsächlich da reinzutun. Die, also zum Beispiel indische Pharmaunternehmen, die machen ja jede Menge Wirkstoffnachbauten. Einfach deswegen, weil sie halt da diesen ganzen Patentfonds nicht haben. Also die können ja die ganzen europäischen Wirkstoffe für den Binnenmarkt fertigen und machen sie auch im großen Umfang. Und diese natürlich irgendwie kosten nur Zehntelcents und nicht irgendwie Dutzende von Dollars. Ja. Naja.
Also der Pharma, da müssen wir mal eine eigene Sendung drüber machen. Das nächste Problem ist ja, dass die Medikamente alle ein Verfallsdatum haben, was nichts mit dem tatsächlichen Verfall der Medikamente zu tun hat.
Da können wir mal tatsächlich eine eigene Sendung zu machen. Da gucke ich mal, ob ich jemanden so eingeladen bekomme. Ich kenne nämlich jemanden, der arbeitet in einer Organisation oder hat für eine Organisation gearbeitet, die abgelaufene Medikamente nach Afrika schippt.
Oh, cool.
Da gucke ich mal, ob ich den rankriege und wir den mit dem reden können. Ja, jedenfalls hat die Pharma-Mafia doch offenbar einiges zu verbergen, wie es scheint. So, ne?
Ja. Eigentlich waren wir ja bei den Kinderpornos und nicht bei der Pharma-Mafia. Wie haben wir das denn nicht wieder geschafft?
Alles dasselbe.
Alles das ist Drogen. Gut, ja. Sind wir voll auf dem Zug der Content-Mafia aufgestiegen.
Ja,
und genau. Das ist alles dasselbe bei uns. Also es gab nämlich noch eine andere lustige Story jetzt gerade. Da ging es nämlich darum, Kinderpornos wird ja bei uns immer so als Totschlagargument benutzt. Das ist fast so gefährlich wie Mord und Totschlag. Aber in der Praxis ist es eben nicht so. Also erstens ist die Strafe für den Besitz von Kinderpornografie relativ klein. Das ist irgendwie 2 Jahre Knast, wenn es hochkommt. Oder halt Geldstrafe sogar nur. Ja.
Da gab es jetzt neulich diesen Fall. Ne?
Und es gab gerade einen Fall, wo bei Beamten Kinderpornos gefunden wurden. Das eine war, glaube ich, ein Lehrer, was ich ja besonders hart finde, weil der ja jetzt damit Kindern zu tun hat. Und es gab auch einen Polizisten, was ja auch
krass ist, ja.
Schon ziemlich krass ist. Ja. Mhm. Und die haben beide ihren Beamtenstatus nicht verloren. Also es gab Disziplinarverfahren gegen die, aber die sind in Berufung gegangen und haben Recht bekommen und dürfen weiter Beamte bleiben. Und also da kann man mal sehen, wie viel unser Apparat intern eigentlich, wie gefährlich die Kinderpornografie finden.
Ja, also
nämlich das
also
doch nicht.
Offensichtlich zum großen Teil einfach nur ein, so. Ja, ein Vehikel. Ne?
Ja. Na klar.
Gut, wie kommen wir denn jetzt zu Street View?
Wir hatten, wir waren gerade bei Sachen, die man zu verbergen hat. Also, das ist kein toller Übergang, aber immerhin.
Also,
das klang besser, als wenn ich aufgeschrieben habe.
Also bei Leuten, die was zu verbergen haben, waren wir ja gerade. Und offensichtlich scheinen ja doch große Teile Deutschland was zu verbergen zu haben. Es ging ja diese Woche sehr, zumindest letzte Woche davor auch sehr heiß um Street View. Und was ich so ein bisschen bemerkenswert an dieser Debatte finde, ist, dass die sich ausschließlich darum kümmert, was jetzt Street View sein soll. Also halt Bilder, die halt im Zweifel 1-2 Jahre alt sind und ja.
Und auch kein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt andere Anbieter.
Kein Alleinstellungsmerkmal, aber interessant finde ich halt, dass eben die Diskussion darüber nicht weitergeht. Also dass es halt keine Erweiterung dahin gibt, darüber mal zu diskutieren, was passiert denn eigentlich, wenn diese Street View Kameras nur noch 300 Euro kosten und man die einfach auf jedes Taxi montieren kann und die über 4G-Netzwerke, die wir in 3 bis 5 Jahren haben werden, ihre Daten live uploaden. Hattest du dieses Video gesehen von Microsoft Research, wo sie in Bing Maps mal da richtig die...
Konnte man live seine Videos einblenden und das war schon richtig geil.
Also live geogeteckte Videos in das Microsoft Equivalent von Street View einblenden und halt auch live aggregiert Bilder von Leuten, die bei, keine Ahnung, wie heißt es, Picasa heißt es bei Microsoft? Nee,
Picasa heißt es Google.
Wie heißt das Microsoft Equivalent? Na gut, also jedenfalls so ein Online-Bilder-Service. Wenn du da geogeteckte Fotos reintust, dann kann diese...
Die haben, glaube ich, Flickr genommen, weil die mehr Basis hatten.
Ja, dieses... Ja.
Also jedenfalls die Technologie existiert dafür.
Also Microsoft hat da diese Technologie, um aus geogeteckten Bildern, die heißt C-Dragon, die Technologie, die in die Szene einzusortieren. Das heißt also, die so zu drehen und zu schieben, dass sie vom Bildpunkt des Betrachters aus eine Ergänzung des Bildes bieten. Das heißt also, wenn du halt auf einem Platz stehst und auf diesem Platz gibt es irgendwie... keine Ahnung, 50 oder 80 geodetekte Bilder, dann finden die Kanten und die Häuser und können die da halt einsortieren.
Das heißt, und es gibt sogar 3D-Rekonstruktionen. Also genau. Das ist richtig abgefahrene Technologie.
Und damit kann man dann halt so eine Art Street View halt mit geogeteckten Bildern bauen. Also einfach nur mit den Bildern, die halt die Leute sowieso hochladen. Und die interessante Frage, die sich da stellt und über die man halt mal diskutieren muss, ist, ist es denn, also welche neue, ab wann ist es denn eine neue Qualität? Also ab wann muss man da möglicherweise die Rechte von Firmen und die Rechte von Individuen trennen? Und welche, was haben wir denn eigentlich davon, dass das jetzt das passiert? So, ne? Und also bei Street View wird das halt jetzt reduziert auf dieses irgendwie, die Leute haben immer Schiss, dass man über die Hecke guckt und irgendwie, keine Ahnung, man kann halt sehen, ob sie in einer billigeren Gegend oder einer teureren Gegend wohnen. Das kann ich auch schon nur im Luftbild sehen. Also das ist halt, da braucht kein Street View dazu. Beziehungsweise mit den sonstigen Geomarketing-Daten, das heißt, also die neue Qualität von Street View ist nicht da, aber es gibt auf jeden Fall eine neue Qualität an Aufregung, die aber leider nicht dazu führt, dass die Leute mal ein bisschen weiterdenken und darüber nachdenken, was soll denn eigentlich möglicherweise anders sein? Also wo sind denn die Grenzen zwischen nützlich und möglicherweise dann schon unangenehm?
Wobei ich ja glaube, dass das ein Sturm im Wasserglas ist. Die Aufregung kommt nicht von den Leuten, sondern kommt von ein paar Medien wie ja. Sommerloch und von ein paar Politikern wie dem Westerwelle, die halt gerade im Abstimmungstief sind und gedacht haben, sie haben ein populäres Thema gefunden.
Na, mal gucken, wie das weitergeht mit dem Streetview-Gesetz.
Ja, naja, wir haben so beim Brainstorm über die Sendung haben wir überlegt, was wäre denn, wenn die alle mit Geigerzählern rumfahren würden.
Genau, 3D-Scanner haben sie schon drauf, also Laser-3D-Scanner. Und wenn man halt schon mal alle Straßen abfährt, könnte man auch eigentlich einen Geigerzähler reintun. Momentan sind die einzigen, die mit dem Geigerzähler rumfahren, offensichtlich die Jungs vom Roten Kreuz. Die haben, ich habe da mal ein bisschen hinterher recherchiert, die bekommen tatsächlich von der Feuerwehr und vom Bundesamt für Strahlenschutz Messfahrzeuge, kommt das Rote Kreuz sozusagen bestellt.
Völlig bizarr, wieso das denn?
Na, wegen dieser Dirty Bomb Panik, weil das ist das entstanden. Also damit
warum macht denn das Rote Kreuz das und nicht das Bundesamt für Strahlenschutz?
Damit die Flächendeckung kriegen. Das Rote Kreuz hat halt eine Menge Freiwillige und das Bundesamt hat halt nur
zu wenig. Ach, das ist eine Geldfrage also.
Naja, ich meine, das Problem ist halt, was passiert, wenn jetzt halt, nehmen wir mal Szenario Dirty Bomb, ja? Also ja. Glauben wir jetzt mal, schalten mal kurz den Tom Clancy Mode an und haben halt irgendwie mal eine fette Dirty Bomb, die halt irgendwie in Prenzlauer Berg explodiert ist.
Stargarder Straße.
Dann muss halt jemand da hinfahren und mal das Ausmaß der Verseuchung messen. So. Und dafür brauchst du halt eine Menge Messwagen und dafür brauchst du eine Menge Leute, die bedienen, die du sonst nie brauchst. Mhm. Also was tust du, nimmst die Freiwilligen, die du ohnehin hast bei Roten Kreuz und bildest die an den Messfahrzeugen aus. Macht schon Sinn unter diesem Tom Clancy-Szenario. Was nun passiert ist, ist, dass offensichtlich da ein solches Messfahrzeug vom Roten Kreuz auf einer Trainingsfahrt unterwegs war und es machte mitten in der Stargarder Straße in Prenzlauer Berg. Und der Geigerzähler sprang an. Und dann ging da eine lustige kleine Sommerposse los. Also sie haben dann gefunden, dass da in einem Stückchen Asphalt eine offensichtlich schon relativ alte Strahlenquelle rumlag, die, wie sich denn jetzt auf Nachfrage rausstellte, nicht wie ursprünglich angenommen dazu diente, die Dichtigkeit von Rohren, also von Schweißnähten zu messen, sondern zur Füllstandsprüfung in großen Tanks dient.
Da ist überhaupt kein großer Tank, oder?
Nee, muss offenbar irgendwie verloren gegangen sein, irgendwo, keine Ahnung.
Aber die ist wohl genau in so einer Ritze zwischen zwei Betonplatten.
Also ich habe es bei mir im Blog ja fotografiert, also die lag offensichtlich genau auf so einer Ritze zwischen zwei Hartasphaltplatten und in dem weichen Asphalt.
Ja.
Also muss offenbar da reingefahren worden sein. So. Und was ich halt bloß ja nicht wusste, bevor ich es dann halt nachgelesen habe, dass halt solche radioaktiven Elemente, also radioaktiven Kapseln, benutzt werden, um in großen Tanks mit zum Beispiel Erdöl oder sonstigen Sachen, wo man halt nicht direkt drin messen kann, den Füllstand zu messen.
Wieso kann man da nicht direkt drin messen?
Naja, weil so Erdöl ist halt eine extrem zähe Angelegenheit, so eine sehr, sehr fiese Pampe.
Wie funktioniert denn das? Du verstrahlst es und wenn beim Rauskommen dann
mehr Strahlen? Es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder baust du auf den Boden von dem Tank eine Strahlenquelle und misst oben die Dämpfung, also wie viel sozusagen durch die darüber liegende Pampe.
Dr. Frankenstein mit dem Apparat 13.
Naja, der Punkt ist halt, das verstrahltet ja nicht. Also das führt ja nicht dazu, dass das hinterher radioaktiv ist, weil da keine radioaktiven Partikel reinkommen und die Strahlung nicht so stark ist, dass da eine Isotopenumwandlung stattfindet.
Naja, das ist, was kommt denn der Verstrahlung raus?
Das ist halt natürlich
Gammastrahlung, oder?
Ja, ist halt schon Gammastrahlung, aber die ist halt wiederum nicht so stark, dass da halt in großen Maßen Isotopenumwandlung stattfindet. Das ist halt die eine Methode. Und die andere Methode ist halt, du machst halt an der Seite vom Tank auf bestimmten Höhen mehrere von diesen Quellen und auf der anderen Seite mehrere Detektoren und misst dann darüber halt, wie die Abschattung durch die Flüssigkeit ist. Naja, sowas jedenfalls war es offenbar.
Na, wobei, also man benutzt ja auch Strahlung in der Medizin.
Ja, das war so einer der lustigeren Kommentare bei mir im Blog, wo dann auch mal einer vorbeigefahren ist mit einem Geigerzähler. Ich habe auch immer mehrere Leute in meinem Blog, die meinen Blog lesen, die Geigerzähler haben.
Und dann da auch vorbeigefahren. Na, du doch auch, oder?
Ja, ich habe auch mal gut gemacht.
Mach dich mal nicht so laut lustig.
Ich mach mich ja nicht lustig, ich freue mich darüber. Ich meine, stell dir mal vor, wir hätten wirklich eine Dirty Bomb, wenigstens könnten meine, ja, meine Blogleser würden überleben. Ne?
Ja. Du,
ja. Ja. Und der merkte dann noch an, dass die, sich die Strahlenintensität von dieser Strahlenquelle da in der Steinreiner Straße in einer geringeren Größenordnung bewegt, als die, die man abbekommt, wenn man neben jemand in der Straßenbahn steht, der gerade eine Schilddrüsenuntersuchung mit einem radioaktiven Marker hatte.
Oh, fuck.
So viel zu den kleinen Risiken des Alltags. Und naja, und wenn man natürlich keine gute Gelegenheit für irgendwie Bevölkerungsverunsicherung vorbeigehen lassen darf, haben offenbar ein paar Staatsbolde. Das lasse ich gerade heute im Tagesspiegel schon irgendwie 2 Wochen her. Da in der Gegend um die Stargarder Straße gefakte Behördenschreiben verteilt, wo sie die Anwohner zum Strahlentest eingeladen haben. Na,
in die Briefkästen.
In die Briefkästen,
ne?
Ja. Also da.
Super. Also, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Da kommen Sie mal zu unserem Strahlentest.
Also es war auch sehr großartig, als da diese Aktion da war, der Stargarder Straße. Also, hatten sie die komplett abgeriegelt, den ganzen Block da. Also Fußgänger konnten noch durch. Aber die Polizei hat da halt dafür gesorgt, dass man da halt nicht mit dem Auto durchfahren kann. Und dann haben die Leute natürlich vorne gefragt. Und dann haben die Polizisten gesagt, ja, also da wurde erhöhte Radioaktivität festgestellt. Kunstpause, während den Leuten das Gesicht entglitt. Ist aber nicht gefährlich, außer sie setzen sich da direkt drauf. Sehr schön. Also man kann offensichtlich auch als Schutzpolizist ein bisschen Spaß haben. Ja, Atomkram, ne? Ist ja immer wieder faszinierend.
Da sind wir auch immer wieder gerne dabei, das als Themen hier zu verwenden. Wir haben noch zwei, also wir haben ja letzte Sendung eine Menge über U-Boote gemacht. Und eine Sache, die mir also in der Zwischenzeit aufgefallen ist beim Wikipedia-Klicken, war, dass es da also ein sehr interessantes technisches Problem ist, wie man eigentlich mit U-Booten kommuniziert.
Mhm.
Also normalerweise im Zweiten Weltkrieg waren die halt noch hauptsächlich aufgetaucht und nur zum Angriff sind die untergetaucht. Aber moderne Atom-U-Boote sind schon mal sowas wie einen Monat oder zwei untergetaucht. Und je nachdem, wie weit die untergetaucht sind, desto schwieriger ist es eben, da Funkpenetration zu kriegen. Ja, das heißt, die normalen UKW-Sender oder auch nur AM, die kommen halt nicht so weit. Ja, die kommen nur bis irgendwie 20 Meter ins Wasser.
Na, selbst für die 20 Meter brauchst du schon
echt große Antennen.
Monströs große Zeug. Also das sind halt schon Low-Frequency-Antennen. Also Low-Frequency-Funk und der geht dann halt so 10, 20 Meter ins Wasser rein, je nach Salzanteil des Wassers.
Ja.
Also der Salzanteil des Wassers bestimmt, wie tief du mit LF da reinkommst. Und um dann mit den U-Booten tatsächlich, die U-Boote zu erreichen, reden kannst du auf dem Wege nicht mit ihnen. Da wird dann ELF verwendet, also Extremely Low Frequency. Und da reden wir halt dann so von so 80 Hertz ungefähr, sowas wie 76 und 82 Hertz waren so die.
Genau, die Russen haben 76, nee, 82.
82, die haben jetzt nur 76, ja.
Und das ist halt brutal faszinierend, wie solche Sender funktionieren. Denn wenn man da so eine reguläre Antenne bauen würde, sagt Wikipedia, dann bräuchte man eine Antenne der Größe 3000 Kilometer. Und das ist ja doch ein bisschen unrealistisch, selbst für ein großes Land.
Unhandlich, ja.
Ja. Und was man deswegen tut, ist, dass man eine bestimmte Stelle sich aussucht, um diesen Sender aufzubauen, wo nämlich der Boden wenig leitet. Und das ist eigentlich das Gegenteil dessen, was man bei Sendern normalerweise sucht. Also man sucht sich eine Stelle, wo der Boden schön isoliert und dann macht man im Abstand von irgendwie 60 Kilometer Größenordnung, haut man zwei fette Elektroden in den Boden und macht in die Mitte so eine Station mit Kabel dann und die ist halt in der Mitte, damit das Signal bei beiden Elektroden gleichzeitig ankommt. Dann, weil der Boden schlecht leitet, wird eben die Erde als Antenne mitbenutzt und da braucht man derartig viel Energie. Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen gefunden.
Das sind schon so mehrere Megawatt.
Aber das ist halt richtig doll viel. So viel, dass man da also eigentlich ein Kraftwerk daneben baut, normalerweise, wenn man sowas betreibt. Und deswegen, weil das eben so aufwendig ist, haben auch nur die Russen und die Amis sowas gehabt.
Mhm.
Die Briten haben wohl eine Weile darüber nachgedacht, das in den schottischen Bergen zu bauen. Aber das haben sie dann verworfen, weil es zu teuer ist.
Und faszinierend ist denn, dass dadurch, dass, also bei Sendern ist es ja immer so, dass je höher die Frequenz ist, desto mehr Bandbreite hat man da. Und je niedriger die Frequenz ist, desto weniger Bandbreite hat man da. Und so bei so diesem ELF-Zeug.
So 300 Baud, ne?
Weniger. Also es ist halt so tatsächlich, dass es so mit irgendwie allem drum und dran kommt man da so in den Bereich von ein paar Dutzend Worten die Minute so. Das ist halt dann so, wie man das so aus den Filmen kennt, das ist so ganz langsamer Teletext, der dann so der langtickert. So.
Und es ist halt One-Way, also es ist völlig undenkbar, dass ein U-Boot die Elektronik oder eine Antenne dabei hat, um dann antworten zu können. Ja? Deswegen weiß man also nicht, ob das U-Boot überhaupt noch existiert, wenn man das schickt, weil man überhaupt keine Antwort kriegt. Die müssen dann auftauchen und mit dem Satelliten antworten.
Nee, meistens ist es so, dass sie dann halt eine Boje hochschicken und da gibt es halt zwei Varianten. Die eine ist halt eine Boje, die über ein Kabel angebunden ist. Das heißt also, die wird dann ausgerollt an einem langen Kabel. Und
na, wenn die Funk senden, ist es ja wieder ortbar, das ist alles.
Und sendet dann halt. Und die andere ist halt, sind halt One-Way-Bojen. Das heißt also, die Boje wird ausgesetzt, bleibt unter Wasser, also unter der Wasseroberfläche mit einem Timer. Dann fährt das U-Boot Volldampf voraus von der Stelle weg. Und nach der Zeit taucht die Boje auf und setzt die Nachricht ab, die das U-Boot nach Hause schicken wollte. So, ist dann halt so.
Damit du ja trotzdem weggibst, dass du in der Gegend warst.
Damit du dann so grob weggibst, dass du in der Gegend warst, machst du halt auch nicht oft. Die haben, glaube ich, nicht so viele von diesen Bojen an Bord.
Ah, das ist schon heftig.
Und dann versenkt sich die Boje halt, wenn sie gesendet hat. So. Und da gab es ja dann noch diese Ultra-Low-Frequency, gab es dann auch noch, die dann sowas bei sowas wie 2,2 Hertz waren.
Ach du Scheiße.
Und die sind dann tatsächlich auch an beliebigen Stellen auch unter Wasser empfangbar, also richtig tief auch so. Und da ist aber das Problem, dass, naja, dementsprechend die Übertragungsbandbreite halt sich nur noch im Bereich von so einzelnen Bits pro Minute oder so bewegt.
Und, also schon bei diesem ELV ist es so, dass das auch, dass die Russen ihren Sender in Betrieb genommen haben, hat ein Hobbyfunker in Norwegen gemerkt, einfach weil der bei sich die Ausschläge gesehen hat. Ja. Das ist schon auch, den Sender sieht man halt, ne? Der macht richtig, der ist dann enorm die Welt empfangbar.
Ja, schon interessant, was sie so getrieben haben im Kalten Krieg und da war noch nicht mal richtig alles declassified davon. Ne?
Ja, also inzwischen ist wohl die Idee war auch, diese Sachen zu benutzen, um nach einem Atomschlag der Gegenseite noch kommunizieren zu können. Und dann ist ihnen halt aufgefallen, dass der Gegner einfach diese Station wegnuken könnte. Und deswegen ist der aktuelle Plan, dass man so eine Flotte von Flugzeugen hat, die man dann hochschickt und die auf allen Frequenzen senden und empfangen können. Das sind so ein paar Spezial-Boeings bei den Amis. Und das ist quasi das Relay dann. Also die Idee ist ja auch bei so einem Atomschlag, der hat auch großen Einfluss in der Ionosphäre und kann da Sachen kaputt machen. Und deswegen ist nicht klar, ob in solchen Fällen noch Satelliten funktionieren würden. Also das ist schon brutal. Die haben also eine Flotte von Flugzeugen, die sie dann eben turnusmäßig hochschicken. Und die Hoffnung ist natürlich, dass die Atombomben irgendwo auf der Erde explodieren und dass man dann mit seinem Flugzeug relativ sicher ist. Wenn man nicht direkt darüber ist, natürlich.
Oder der Gegner weiß, dass es genau um diese Flugzeuge geht.
Ja, na klar.
Dann ist halt auch okay.
Aber also, was sie da für einen Aufwand getrieben haben, da werden noch einige schöne Sachen kommen.
Ja, diese Überhorizontradars könnten wir gelegentlich auch nochmal klar machen, vielleicht nächstes Mal. Wo wir gerade bei Radar sind, da gab es ja diesen schönen Move, den die Russen gemacht haben. Und zwar haben die in Südossetien und Abchasien
den Wegbruchkolonien innerhalb von Georgien.
Genau, also die nur von Russland anerkannt sind, haben sie mal ja so ein S-300, was so eines der fortgeschritteneren Luftabwehrsysteme ist, stationiert. Handelt sich dabei um so ein Gerät, was, also es ist so eine Gruppe von Fahrzeugen, die stellt man da hin und dann hat man so ein paar hundert Kilometer Reichweite, wo man verhindern kann, dass da Flugzeuge oder Marschflugkörper durchkommen. Und wenn man sich dann mal so die Geografie anguckt, da lohnt es dann mal so eine Landkarte auszupacken, wo denn genau dieses komische Südossetien und Abchasien so ist, dann stellt man fest, dass es dann so ein sehr schmaler, so eine schmale Landbrücke ist, Richtung Iran, also ausgehend von der Theorie, dass möglicherweise die Israelis den Iran angreifen wollen, ist halt eine der möglichen Anflugrouten halt genau über übers Schwarze Meer und dann über den Luftraum von Abchasien und Georgien und da durch. Und da die Israelis sowohl in Georgien intensiv unterwegs sind, als auch in Bulgarien und Rumänien, wo sie halt irgendwie Trainingsexercises mit Hubschraubern machen und solche Sachen.
Und denen auch gut Hardware verkauft haben.
Und da gerade so ein Hubschrauber runtergefallen ist, deswegen ist das ja auch noch aufgefallen, war sozusagen die Annahme, dass möglicherweise halt ein Teil des Luftschlags darüber gehen könnte, durchaus berechtigt. Die Türkei hat ja gesagt, dass sie auf keinen Fall halt das dulden wird, dass die Israelis ihren Luftraum benutzen.
Syrien wohl auch eher nicht.
Na gut, Syrien hat halt ein Problem, dass sie möglicherweise sich nicht so ganz wehren können. Aber
Syrien wird es wohl zumindest merken, wenn die Israelis das vorbeifliegen.
Und wenn sie halt
der Iran gewarnt.
Und dann würden sie den Iran Bescheid sagen können. So. Und insofern ist halt, dass die Russen jetzt da halt genau da ihren dieses hochmoderne Luftabwehrsystem hinstellen, ist halt so wie so ein Schachzug. So, das ist ungefähr so wie so die Dame so einmal hinter der Bauernreihe vorrücken und klar machen, so hier geht jetzt gerade nicht so viel lang. So.
Und dann bleibt eben Israel nur eine Route und die wäre über Saudi-Arabien.
Oder über den Irak halt.
Oder über den Irak, aber da ist also auch relativ klar die Ansage der Amerikaner, dass sie das verhindern würden.
Oder zumindest
der unilateral losschlägt, ohne vorher mal um Erlaubnis zu fragen.
Naja, die Amis sind natürlich da in einer echt beschissenen Position. Also wenn die Israelis halt sagen, sie würden jetzt unilateral losschlagen und sich nicht von den Amis daran hindern lassen.
Das glaubt den Amis natürlich keine Sau.
Glaubt den Amis das sowieso keiner. Das heißt, die Amis müssten dann in dem Fall wahrscheinlich mitmachen, so, weil die Israelis alleine versuchen lassen, was sie wahrscheinlich nicht schaffen würden, halt den Iran halt daran zu hindern, weiter nuklear aufzurüsten oder überhaupt ein Nuklearprogramm zu entwickeln, mit dem man Bomben bauen kann, ist natürlich, würden sie vermutlich sich gezwungen sehen. Hinterher wären wahrscheinlich die Beziehungen zu Israel komplett im Eimer, deswegen Israelis sich vermutlich davon momentan noch nicht so richtig viel versprechen.
Also der Lacher ist ja, es gab die Theorie, Israel könnte über Saudi-Arabien fliegen. Das ist die letzte Alternative, die in Frage kommt. Und Saudi-Arabien ist eigentlich die konkurrierende Islam-Variante zum Iran. Das heißt, eigentlich mögen die sich nicht, kämpfen auch beide um die Hegemonie in der Gegend. Das wäre also tatsächlich denkbar, dass Saudi-Arabien wegguckt, wenn Israel über ihr Gebiet fliegt. Allerdings, wo kam das eigentlich her? Irgendeiner hat irgendwie gemeint, das sei schon quasi verhandelt.
Das hätten die schon verhandelt? Das war eine Sunday Times-Meldung, ja.
Genau. Und plötzlich... Also Saudi-Arabien war da natürlich in einer Scheißlage, weil das können die unmöglich zugeben in der Öffentlichkeit. Die mussten sich also schnellstmöglich, größtmöglich davon distanzieren und mussten demonstrativ da ihre Luftabwehr nochmal testen und hochfahren. Und die Route ist jetzt also auch zu. Das heißt,
Moment, aber da gab es dann auf Debka das Gerücht, dass dieses Manöver nur dazu diente, sicherzustellen, dass im entscheidenden Augenblick ihre Luftabwehr aus ist auf dem vereinbarten Korridor.
Debka, sollten wir dazu sagen, ist so eine Site aus Israel.
Ja, ist so eine israelische Rumor-Outlet, die halt offensichtlich von den israelischen Diensten benutzt wird. Also, was die sagen, ist halt
hochspannende Situation.
Vorsicht genießen. Also, der Hintergrund von dem ganzen Spiel ist natürlich so, dass die, also wer da noch mitspielt, sind natürlich die Russen und die Iraner und die Amis. Und die Amis, wenn sie den Iran zu sehr unter Druck setzen, haben sie halt das Problem, dass der Iran ihnen im Irak genügend Ärger machen kann, dass es mit dem Abzug dann mal so gar nichts wird oder halt hinterher irgendwie definitiv kein pro-amerikanisches Regime mehr in der Macht ist. Selbiges gilt zum Teil auch für Afghanistan. Die Russen haben jetzt natürlich mit den Iranern ein prima Druckmittel, die Amis weiter da in der Gegend irgendwie gebunden zu halten, also dafür zu sorgen, dass sie halt irgendwie da nicht genug Truppen haben, um ihnen in ihrem nahen Ausland, wie sie so schön sagen, Ärger zu machen, also zum Beispiel Georgien und die ganzen anderen Republiken da.
Überhaupt, die russische Diplomatie in der Gegend wirkt größtenteils so, als sei sie designt, die Amis da möglichst lange
hinzuhalten. Ja, das ist präzise genau ihre Aufgabe. Also diese Geschichte, dass sie jetzt den Iranern halt irgendwie den Kram für Bushehr gegeben haben, also für den Atomreaktor, dass sie den anfahren können, ist halt genau Teil dieses ganzen Spiels, sodass sie halt dafür sorgen, dass die Iraner den Amis genügend lange Ärger machen, dass sie hier halt aus dem Irak nicht so richtig weg können, ist halt durchaus irgendwie für die Russen irgendwie genau das richtige Spiel. So. Also die profitieren von dieser ganzen Situation ganz erheblich. Und die Amis würden sich eigentlich am liebsten gerne mit den Iranern auf irgendeinen so einen Deal einigen, dass sie halt aus dem Irak rauskommen. Aber dadurch, dass die Iraner nun natürlich sagen, so wie, naja, wir basteln hier, oder müssen sie sagen, wir basteln an Atomwaffen.
Klar, mach doch mal die Embargos weg, sagt der Iran.
Nee, naja, vor allen Dingen sind die Atomwaffen natürlich für den Iran halt ein prima Faustpfand, um sich bessere Verhandlungspositionen zu erwirtschaften, dass das funktioniert, hat man ja nur schon bei Nordkorea gesehen. Ja, und insofern sind die Amis da halt gerade in einer echt nicht beneidenswerten Situation. Also ist halt.
Na und diese ganze Embargo-Sache floppt halt vor sich hin. Also
ja,
die wir da am lautesten lieber dachten, ist China natürlich, denn der Iran ist sitzt auf den drittgrößten Ölreserven der Welt und exportiert die immer schön, wer sie halt haben will. Und seit die Amis dann Embargo verhängt haben, hat halt China kaum noch Konkurrenz und kann da also so viel einkaufen, wie sie wollen. Und die haben vorher echt Probleme gehabt, ihren Ölbedarf zu decken. Insofern, China ist der lachende Dritte und der lachende Vierte sind eben die Russen, weil die können eben da im Grunde alle ihre ganzen Hightech-Deals immer mit dem Iran machen. Das haben sie auch getan. haben den ja auch Luftabwehr verkauft und haben sogar angekündigt.
Haben die aber noch nicht geliefert?
Doch, sie haben einen Teil davon. Haben sie geliefert?
Mhm, aber noch nicht die S-300.
Die wollen dann auch, genau. Also, das heißt, die Russen spielen ein ganz witziges Spiel an der Stelle, weil sie halt immer den Amis gegenüber so tun, als würden sie da ihre Embargos einhalten und dann aber tatsächlich doch im Grunde alles liefern, was sie da zu liefern ist.
Nee, also diejenigen, die da gerade nicht so gut aussehen, sind echt die Amis am Ende. Ist halt.
Tja. Gut, also die Amis sind aber zumindest bemüht, an der Situation was zu ändern und haben jetzt also versucht, sich aus dem Irak zurückzuziehen,
damit sie
sich aus Afghanistan...
Nein, das war doch aber nur so ein Propaganda-Abzug.
Ja, das war so
ein
Propaganda-Abzug. Die US-Presse hat den auch vollumfänglich ignoriert, das war witzig. Also die,
ich hab's gar nicht so verfolgt.
Ja, es hat überhaupt niemand darüber berichtet, außer halt BBC.
So.
Und so in den üblichen Foren, ja. Und in den üblichen, also nicht mal Fox News, ja.
Wie?
Na, weil die halt Obama nicht leiden können.
Ach so.
Nicht mal die haben irgendwie berichtet. Also das ist auch kein vollständiger Rückzug, sondern es ist halt ein Rückzug der Kampftruppen. Und da habe ich so ein ganz witziges Zitat gefunden in der Army Times. Das ist die Propagandazeitung der US Army. Und die haben halt geschrieben, die Second Striker Brigade Combat Team von der 25. Infanteriedivision, die ist jetzt immer noch im Irak deployed. Und zwar als Mitglieder der Advise and Assist Brigade.
Also ja, Freunde und Helfer.
Genau, das sind jetzt die Freunde und Helfer.
Verstehe.
Vorher die Strike Force und jetzt eben die Assist and Advise Brigade. Und das ist aber bei den Eingeborenen noch nicht so angekommen, dass es jetzt zwar Soldaten sind, aber dass es eigentlich Freunde und Helfer sind und die fliegen halt nach wie vor bei irgendwelchen Bombenanschlägen und fliegen ihnen dann die Soldaten um die Ohren. Also
echt,
alles ein Propagandaschachzug gewesen, der nicht so wirklich funktioniert hat.
Naja, die einzige Chance, die Amis da wirklich hätten, wäre halt, wenn sie da irgendwie sowas ähnliches wie ein stabiles
Gesellschaftssystem... Wenn sie dann einen
Schar einsetzen. Nee, das würde nicht funktionieren, weil sie diese Trennung zwischen den Sunnis und den Schiiten halt also nicht in den Griff bekommen. Und sie da, nachdem sie halt ja die alte Balance da zwischen Sunnis und Schiiten halt zerstört haben...
Ja, das hat Bush echt verkackt. Also das ist auch nicht zu reparieren jetzt.
Nee. Also ich meine, der Versuch da sowas wie Demokratie einzuführen, ist natürlich irgendwie von vornherein etwas arg fragwürdig. Insofern... Also jedenfalls in dem Stil, wie sie es da sich vorgestellt haben, war doch offensichtlich sehr blauäugig. Ja, blauäugig und Demokratie, da war auch noch was.
Ja, naja, also wir sind ja mit den Hauptthemen durch und haben gesagt, wir können vielleicht am Ende noch ein bisschen Zeit nutzen, um nochmal über Liquid Democracy zu reden.
Ja genau, wo wir gerade für Demokratie waren, Liquid Democracy. Ja, für die es noch nicht mitbekommen haben, Liquid Democracy ist so der parteiinterne Versuch der Piratenpartei, was mal anders zu machen als die bisherigen Parteien. Also die Parteien bisher zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie sowas wie...
Fraktionszwang haben.
Naja, Fraktionszwang ist davon noch nicht mal betroffen, sondern da geht es ja nur um die innerparteiliche Demokratie. Also früher im Staatsbürgerkundenunterricht in der DDR haben wir gelernt, dass die DDR auf einem System beruht, was sich demokratischer Zentralismus nennt. Und der funktioniert folgendermaßen. Der demokratische Zentralismus funktioniert so, dass es also eine Struktur gibt, die halt von einer Zentral regiert und von unten hoch aus den Parteigliederungen werden Vorschläge und Verbesserungen nach oben gereicht. Und dann werden die dann begutachtet und umgesetzt und die Spitze wird demokratisch gewählt. Und wem das jetzt irgendwie bekannt vorkommt, genauso funktionieren halt angeblich ja die Parteien heutzutage auch. So, ne? Also es gibt halt irgendwie die Parteiführung und die Fraktion und
den gutmütigen Diktator.
Naja, der wird ja demokratisch gewählt. Insofern ist es ein demokratischer Zentralismus. Ne?
Mhm.
Im Osten auch. Ne?
Nein, ja, sure.
So, nun wissen wir ja alle, wie gut es funktioniert. Deswegen haben die Piraten sich gesagt, wir machen das mal anders und haben halt versucht, dieses Liquid Democracy System einzuführen. Und da gab es dann halt diesen kleinen Hiccup, dass sie einige Leute da festgestellt haben, so naja, Liquid Democracy bedeutet, dass Vorschläge innerhalb eines Websystems eingestellt werden, zum Beispiel für neue Programmpunkte im Parteiprogramm oder wenn die dann mal irgendwann zum Beispiel sich an der Koalition beteiligen für verschiedene Dinge, die halt innerhalb dieser Koalition entschieden werden sollen und dass die Parteibasis direkt über jeden dieser Vorschläge abstimmen kann. Und dafür gibt es dann noch so ein cleveres System, die sogenannte Delegation, dass man sagen kann, okay, dieses Thema interessiert mich nicht, ich habe irgendwie an Fischereirechten sowas von kein Interesse. Da delegiere ich meine Stimme für dieses Thema an jemand, der davon Ahnung hat. Und wenn der auch keine Ahnung davon hat, dann kann das wiederum auch an jemand delegieren. Also da entsteht sozusagen so eine Transparentmachung von so Seilschaften, sowas bisher bei den Parteien im Verborgenen ablief, also dass halt diese Hinterzimmer-Deals liefen, so okay, wenn ihr irgendwie bei irgendwie Einwanderungspolitik mit uns stimmt, dann stimmen wir bei euch mit Frauenpolitik und so. Ne?
Mhm.
Wird damit halt transparent gemacht. Und zum anderen ist es so, dass ich innerhalb...
Also transparent eben auch nur, wenn es auf der Webseite steht. Und das ist genau der Knackpunkt gerade gewesen.
Genau. Und da ist es so, dass der Vorschlag war ja bisher halt irgendwie zu sagen, die Accounts sind halt komplett pseudonym. Und wer dann halt sich um ein Amt bemüht innerhalb der Partei, da könnte es dann halt schon mal so die soziale Konvention geben, dass der dann sich de-anonymisiert. Also dass man sehen kann, an wen delegiert er, von wem hat er Delegation bekommen, wie hat er sich dann so bei Abstimmung verhalten. Und das hat nun einigen Leuten innerhalb dieser Partei nicht so richtig gefallen. Und da gab es dann halt den großen Aufschrei, aber der Datenschutz. Und nun haben die Piraten offensichtlich einen Kompromiss gefunden. Mir die Details noch nicht so genau angeguckt, wollte ich die Tage nochmal tun mit Pavel. Aber jedenfalls ist dieses Liquid Democracy-System jetzt tatsächlich live geschaltet, seit einer Woche, glaube ich.
Und Liquid Feedback heißt
die Software und wird da auch sehr intensiv genutzt. Und das lohnt tatsächlich mal der genauen Betrachtung. Also wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie bei den Piraten mitmacht und dazu mal zum System hat, dann bittet ihn nochmal zu zeigen und euch das zu erklären. Weil das hat tatsächlich die Chance, wenn das funktioniert, die gesamte Parteienlandschaft komplett umzukrempeln, weil dann eben nicht mehr zum Beispiel im Antragskomitee des Parteitags gefiltert werden kann, dass bestimmte Anträge nicht durchgehen oder verwässert werden oder mit anderen Anträgen zusammengelegt werden, mit denen sie nichts zu tun haben, und dass diese ganze Kompromisslerei und Hin- und Herschieberei von Stimmen, zum Beispiel auf Landesverbandsebene, oder diese ganze Proporzdenken, dass irgendwie ein Vorschlag nicht angenommen werden kann, nur weil er von Landesverband XY kommt, weil das alles dann halt wegfallen kann. Insofern sind wir da sehr gespannt, was daraus wird. Also es ist eines der spannendsten Experimente der jüngeren deutschen Parteiengeschichte. Und da kann man den Piraten eigentlich echt nur viel Glück wünschen, dass es irgendwie zum Funktionieren gebracht werden kann.
Einen der Hauptpunkte haben wir noch nicht erwähnt bei Liquid Democracy, nämlich die Delegation kann jederzeit zurückgenommen werden. Im Moment ist ja so, man wartet bis zur nächsten Legislaturperiode und wählt dann andere Leute rein wegen irgendwelcher Versprechungen und hat überhaupt keine Handhabe gegen die, wenn die sich nicht an die Versprechen halten. Und bei Liquid Democracy entziehe ich denen dann einfach die Delegation.
Und zwar kann man das sogar noch vor der Abstimmung tun, also vor der finalen Abstimmung, wenn man sieht, dass sich der bei den Diskussionsbeiträgen und Änderungsanträgen zu dem Antrag nicht entsprechend meinen Vorstellungen bewegt, dann kann ich ihm die Delegation immer noch gleich entziehen. So. Also sehr eben deswegen dynamisch und liquid. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Also ich hoffe mal, dass es irgendwie so gut funktioniert, wie es halt bei den ersten Tests hier so in den Berliner Landesverband funktioniert hat. Sehr spannend. Achso, ja, ein Thema, wo es auch so ein bisschen um Transparenz ging, wo wir gerade bei Liquid Democracy waren, ist ja die, auch im Kontext der Demonstration am 11. September, die Kennzeichnungspflicht von Polizisten, die ja im Rahmen der letzten Demonstration nach der kleinen Prügelorgie da doch sehr stark ins Gespräch kam. Und da fiel so ein Artikel auf von, wann war der? 1977, ja.
Und der war, ich glaube, Tagesspiegel, und da ging es eben auch darum, ja, das versprechen die uns ja jetzt schon seit so vielen Jahren. Und wenn man mal nachzählt, dann versprechen die uns das seit 60 Jahren. Und lustigerweise direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in Berlin sogar eine Beschriftung der Polizisten.
Ach, echt?
Ja. Und das hat gehalten bis 48 oder so, steht alles in dem Artikel, den werden wir in die Linkliste tun.
Okay.
Also jedenfalls, wenn man mal hinguckt, wird man feststellen, wir werden seit 60 Jahren hingehalten. Mit fadenscheinigsten Argumenten.
Gut. Okay. Dann sind wir durch. Vielen Dank. Das war Alternativlos, die Folge 3. Wie immer gibt es neben der Sendung einen kleinen Flatter-Button. Neuer Monat, neues Flatterglück. Wenn ihr draufklickt, wird es auch das Audio besser irgendwann. Hoffen wir mal.
Ihr könnt auch auf die Alten nochmal draufklicken.
Ihr könnt auch auf die Alten nochmal draufklicken, wenn ihr möchtet. Dann können wir uns noch ein Eis zu dem Audio gönnen und vor allen Dingen können wir auch für die Bandbreite ein bisschen bezahlen, was auch nicht so schlecht ist. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.